Bayern 2, Shalom.
Shalom, Shalom, da sind wir wieder. Mir seinen du, willkommen in unserem Funkstätel oder wie wir auf Hebräisch sagen, Bruchim Habaim. Wörtlich heißt das in etwa, gesegnet sind die, die da kommen. In unserem jüdischen Kalender haben wir heute einen Monatsersten, einen Rosh Chodesh, will sagen, der Monat Av ist um und heute beginnt der Monat Elul. Heute haben wir den ersten Elul 5786. Ich bin Michael Strassmann und sage am Vorabend der Schabbat, am Erev Schabbat, Shalom Uvracha, in unserer jüdischen Viertelstunde, in unserer Quadranz Jiddischkeit von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Gar nicht so einfach nachzuvollziehen oder zu verstehen, was wir Juden essen und trinken dürfen. Unser Essen und Trinken muss koscher sein. Auf Hebräisch sprechen wir von kasher. Dieses Wort wird im Deutschen oft mit rein wiedergegeben. Aber es geht hier nicht um Reinheit, nicht um Sauberkeit, Hygiene oder auch nicht um Gesundheit, sondern einzig und allein um geistige, um rituelle, um spirituelle Reinheit. Unsere jüdischen Speiseregeln oder Speisegesetze, die Kashrut, sind umfangreich und ja, kompliziert. Tiere aus dem Wasser sind dann koscher, wenn sie Knochen oder Gräten haben, Flossen und Schuppen. Deswegen sind Muscheln und Krabben tabu. Tiere vom Land sind dann koscher, wenn sie gespaltene Hufe haben und Wiederkäuer sind. Schweine haben zwar gespaltene Hufe, sind aber keine Wiederkäuer und deswegen tabu. Für uns muss auch der Wein koscher sein. Kein Wunder also, dass es hier bei uns in Bayern nur einen einzigen Winzer gibt, bei dem koscherer Wein entsteht. Das Weingut Hans Wirsching in Iphofen in Unterfranken. Ein bisschen beneide ich unsere Shalom-Reporterin Sabine Göbier schon, dass sie sich auf dem Weingut Wirsching umschauen durfte. Denn der koschere Wein von dort ist wirklich was ganz Feines. Na, darauf Prost und Lechaim!
Winzerin Andrea Wirsching hat in ihrem Kühlschrank eine Auswahl von feinen fränkischen Weißweinen und darunter auch zwei, die das Siegel koscher haben.
Also wir haben zwei verschiedene. Wir haben einen Silvaner, der wird genauso gemacht wie unser normaler Silvaner, schmeckt auch genauso. Aber der Unterschied ist der, den hat der Rabbiner selber gemacht. Also der Rabbiner, der segnet den nicht nur oder so, da ist oft so die Vorstellung, sondern der hat's gemacht. Und dabei verzichtet man auch natürlich auf tierische Stoffe, also du hast keine Gelatine für sowas. Dann haben wir aber auch noch einen Riesling. Und der Riesling, da ist zum Unterschied, da haben wir tatsächlich den Saft erhitzt. Und da gibt es einen Fachbegriff dort, der heißt Mevushal, das heißt gekocht, aber der Wein ist nicht gekocht worden. Kann ich Sie beruhigen?
Das Erhitzen hat dabei eine besondere Bedeutung für die jüdische Kundschaft.
Die Juden, die das ernst nehmen, die orthodoxen Juden, die wollen sichergehen, dass sie keinen sakralen Wein trinken von irgendeiner anderen Religion. Und ein erhitzter Wein, da war es ganz sicher, denn ein Messwein hätte es nie sein können.
Auf die Idee mit dem koscheren Weißwein kam sie vor 10 Jahren bei einer Reise nach Israel.
Ich bin über verschiedene Organisationen in Israel gewesen, auch Weinorganisationen. Und da habe ich mit Freunden gesprochen, die das schon mal gemacht haben. Das sind aber von der Mosel gewesen. Und da habe ich gesagt, das will ich auch machen. Und zwar einfach deswegen, weil ich Israel wunderbar finde und die Leute wundervoll. Und weil Wein dort eine wirklich lange Tradition hat und natürlich aber auch, weil koscheren Wein zu machen einfach auch ein Bekenntnis ist, dass man Juden mag. Und das ist heutzutage immer wichtiger. Ich hätte damals noch gar nicht vor 10 Jahren gedacht, dass es mal so wichtig wird, wie es jetzt ist.
Und seitdem kommt zur Weinlese regelmäßig ein Rabbi nach Iphofen angereist. Verkaufsleiter Georg Grün kennt das Prozedere inzwischen und weiß, welche Vorschriften es dabei einzuhalten gilt, damit der Weißwein hinterher das Siegel koscher tragen darf.
Ja, spannend, weil zum einen ist das Weingut zu, da dürfen wir nicht rein. Also ich hatte es selber schon erlebt, weil ich auch Trauben anliefern wollte. Und genau an diesem Tag war der Rabbiner da und da mussten wir unsere Weinlese absagen. Aber es hat alles funktioniert, also ich finde es immer sehr, sehr spannend, wenn die da sind doch. Wir wissen den Tag, wenn sie da sind. Aber so von ihrem Ablauf, Arbeitsablauf kriegen wir eigentlich relativ wenig mit und das ist für uns auch völlig gut.
Für Andrea Wirsching gehört der Besuch des jüdischen Geistlichen auf dem Weingut in Iphofen längst zum Jahresablauf.
Das ist ein wahnsinnig netter Mensch, der kommt aus Hamburg, ist dort der Landesrabbiner. Unglaublich gebildet, unglaublich freundlich, viele Kinder natürlich, ein ganz fröhlicher Mensch. Und das muss ich sagen, der hat das voll mitgemacht. Aber man muss eins wissen, die Rabbiner verdienen ihr Geld auch mit der Produktion von koscheren Lebensmitteln. Und dadurch haben die viel Erfahrung. Die können Gabelstapler fahren, die können Maschinen bedienen. Da musst halt im Notfall dann ein Handyfoto schicken und sagen, du drückst jetzt auf den dritten Knopf von links. Aber an sich, der Umgang mit diesen Dingen ist überhaupt kein Problem.
Bei der Kundschaft spricht es sich allmählich herum, dass es koscheren Wein auch aus Franken gibt. Die Flasche Silvana beispielsweise für 16 Euro.
Den kaufen vor allem eben orthodoxe Juden. Wir haben einen ganz großen Kundenstamm in New York, in Amerika. Ich habe ihn aber auch schon oft ausgeschenkt, zum Beispiel bei irgendwelchen Konferenzen. Wir waren bei der Sicherheitskonferenz in München mit unserem Riesling. Denn der Riesling schmeckt, obwohl man denkt, er ist erhitzt, aber er schmeckt erstaunlich gut und er hat eingeschmeckt. Für mich persönlich ist es wirklich ein Statement und insofern ist mir am Ende auch nicht so wichtig, wie viel davon wir produzieren und verkaufen. Wobei wir haben eine ganz schöne Menge verkauft. Wir haben schon einige tausend Flaschen verkauft.
Bayern 2. Shalom.
Vielleicht sagt Ihnen der Name Moshe Dayan noch was. Man hat ihn seinerzeit oft in den Fernsehnachrichten gesehen, streng dreinblickend und eine Piratenklappe über dem linken Auge. Moshe Dayan war Generalstabschef der israelischen Armee und in den Jahren von 1967 bis 1974 Verteidigungsminister des Staates Israel. Schauen wir uns seinen Familiennamen an. Dayan. Ein Dayan ist im Deutschen ein Richter. Aber bitte Vorsicht und Obacht, denn im Hebräischen gibt es zwei verschiedene Worte für das, was wir im Deutschen unter Richter verstehen. Ein Dayan ist ein Richter in religiösen Belangen, zum Beispiel an einem Rabbinatsgericht, an einem Bet Din. Ein Shofet hingegen ist ein Richter in weltlichen Belangen, also an einem Zivilgericht. Shofet, Mehrzahl, Shoftim. Shoftim, Richter, Titen Lecha sollst du einsetzen, Bechol She'arecha, in all deinen Stadtbereichen. Mit diesen Worten beginnt der Wochenabschnitt in der Tora, die Parashat HaShavua, die wir morgen lesen. Morgen am Schabbat beim Gottesdienst in der Synagoge. Denn morgen lesen wir das fünfte Buch Mose weiter, den Sefer Dvarim. Morgen ist dran der Leseabschnitt mit der laufenden Nummer 48 und diese Parasha heißt Shoftim, Richter. Unser Wort zum Schabbes. Unser Wort zum Schabbat von und mit Rabbiner Joel Berger.
Unser Leseabschnitt will uns mit auf unserem Lebensweg geben, was das Prinzip Gerechtigkeit bedeutet und wie es sich in unserem Leben auswirken soll. In der Parashat Shoftim finden wir einen der bekanntesten Verse der Tora. Er lautet »Zedek, Zedek, Tirdof«. Man könnte ihn übersetzen mit an die Gerechtigkeit sollst du dich halten. Warum wird in diesem Spruch das Wort Gerechtigkeit gleich zweimal genannt? Unsere Weisen haben darauf ganz unterschiedliche Antworten gegeben. Manche sehen in der Wiederholung des Wortes eine besondere Gewichtung. Denn das Streben nach Gerechtigkeit gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Menschen. Andere erklären, dass nicht nur das Ziel gerecht sein muss, sondern auch der Weg dorthin. Mit anderen Worten, zur Gerechtigkeit darf nicht mit ungerechten Mitteln verholfen werden. Darüber hinaus lehrt uns die Parascha, dass es die Gerechtigkeit in vielen Ausprägungen gibt. Es gibt nicht nur eine einzige Form von Gerechtigkeit, sondern verschiedenste Lebensbereiche, in denen sie verwirklicht werden muss. So spricht die Tora zunächst von der juristischen Gerechtigkeit und sie fordert, dass Richter, Shoftim, unparteiisch urteilen sollen, keine Bestechung annehmen und das Recht ohne Ansehen der Person anwenden. Denn eine gerechte Gesellschaft kann nur bestehen, wenn die Gerichte auf Wahrheit und Integrität gegründet sind. Ebenso wichtig ist die soziale Gerechtigkeit. Die Tora erinnert uns immer wieder daran, auf die Schwachen und Schutzbedürftigen Rücksicht zu nehmen und niemanden auszunutzen oder zu benachteiligen. Der Wert einer Gesellschaft bemisst sich vor allem daran, wie sie mit den Schwachen umgeht, wie sie diejenigen behandelt, die auf Unterstützung und Hilfe angewiesen sind. Die Parascha spricht zudem von politischer Gerechtigkeit. Selbst Könige und Führungspersönlichkeiten sind, so wie alle anderen auch, an die geltenden Gesetze gebunden. Macht darf nie zum persönlichen Vorteil eingesetzt werden, sondern muss stets dem Wohl der Gemeinschaft dienen. Führung bedeutet in der jüdischen Tradition vor allem Verantwortung und Dienst am Volk. Hinzu kommt die geistige oder religiöse Gerechtigkeit. Das Volk Israel wird aufgefordert, Gott treu zu bleiben und sich nicht von fremden Einflüssen oder falschen Werten leiten zu lassen. Gerechtigkeit beginnt nicht mit dem Tun und Lassen, sondern mit der inneren Haltung des Menschen. Schließlich lehrt uns die Parascha die Bedeutung der Verfahrensgerechtigkeit. Nicht nur das angestrebte Ziel muss gerecht sein, sondern auch die Mittel, mit denen es erreicht wird. Selbst im Einsatz für eine gute Sache dürfen wir nicht zu ungerechten Methoden greifen. Die Parashat Shoftim zeigt uns, dass eine gerechte Gesellschaft nicht allein durch Gesetze entsteht und zusammengehalten wird, sondern auch durch verantwortungsbewusstes Handeln, Ehrlichkeit, Mitgefühl und die Bereitschaft, für das Richtige einzustehen. Diese Botschaft ist zeitlos. Jeder Mensch ist dazu aufgerufen, in seinem persönlichen Umfeld zu mehr Gerechtigkeit, zu mehr Frieden und zu mehr Menschlichkeit beizutragen.
Es hat gepfiffen und damit geht unsere jüdische Viertelstunde in ihr Showfinale mit unseren Lichtzündzeiten mit den Zmanim. Zur rechtzeitigen, vorschriftsgemäßen und ordentlichen Begrüßung des Schabbat müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbeskerzen angezündet haben. In Salzburg bis um 20.04 Uhr, in Pilsen bis um 20.08 Uhr und in Straubing sowie in Innsbruck bis um 20.09 Uhr. Heiter geht's weiter, wie gewohnt, mit allen Städten in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. München sowie Regensburg 20.11 Uhr, Weiden 20.12 Uhr, Amberg 20.13 Uhr, Augsburg 20.14 Uhr, Bayreuth sowie Hof 20.15 Uhr, Nürnberg 20.16 Uhr, Fürth sowie Erlangen 20.17 Uhr, Bamberg sowie Ulm 20.18 Uhr, Konstanz am Bodensee 20.19 Uhr, Würzburg 20.22 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 20.27 Uhr. Nu, du seist gewähn, unsere jüdische Audizie. So, das war unsere jüdische Sendung und wir hören uns wieder in einem funkfrischen Shalom hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag. Am kommenden Freitag, am 21. August, nachmittags um kurz nach 2:30. In unserem Kalender ist der kommende Freitag, der 21. August, der 8. Elul. Wer nicht so lange warten kann oder mag, bitteschön, unser Shalom gibt's immer auch als Podcast. Den finden Sie im Netz unter br.de/religion, br.de/religion. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am 8. Elul eine gute Woche. Eine gute Woche, einen Shavua Tov. Und ich, der Strassmann Michi, wünscht Gitschabes, Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha.